Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 8. November. Mit den jetzt ja wieder kälter werdenden Tagen steigen auch die Corona-Fälle in Deutschland. Der Inzidenzwert steigt rapide an sogar. Gestern lag die 7-Tage-Inzidenz bei 191,5 bundesweit. Trotz laufender Impfkampagne landen immer mehr Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Denn die bittere Wahrheit dieser vierten Welle lautet, es ist eindeutig die Pandemie der Ungeimpften. 85-90% der Intensivpatienten in diesen Tagen sind ungeimpft. Die Krankenhäuser schlagen, na was schon, Alarm und fürchten bald, wieder an die Grenzen ihrer Kapazitäten zu gelangen. Das RKI warnt, für Ungeimpfte sei die Gesundheitsgefahr inzwischen sehr hoch. Und weil das Risiko hier vor allem von den Ungeimpften ausgeht, und zwar das Risiko für sich selbst zuallererst, sind laut einer aktuellen Umfrage mittlerweile 57% der Deutschen für eine allgemeine Impfpflicht. Die Gäste bei Anne Will gestern im Studio waren sich da weniger einig, aber wer hören will, der hört es. Die Impfpflicht rückt näher. Frank-Ulrich Montgomery, der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, trägt seine Argumente vor. Nicht panisch, nicht apokalyptisch, aber selbstbewusst und evidenzbasiert.
Womit man aber aufhören muss, ist, dass sich jemand hinstellt und sagt, mit mir wird es nie eine Impfpflicht geben, mit mir wird es nie einen Lockdown geben. Diese apodiktischen Nie-Aussagen sind einfach falsch. Es wird Situationen geben in absehbarer Zeit, wo man solche Maßnahmen wird machen müssen, damit wir diese Pandemie einfangen. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das 2/3 der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen auftragen.
Tyrannei?
Ja, ich benutze bewusst den Begriff der Tyrannei, denn in Ländern, in denen 97% geimpft sind, wie in Portugal, gibt es all diese einschränkenden Maßnahmen nicht mehr, weil man sie nicht mehr braucht. Impfdurchbrüche, um das mal zu sagen, das sind mal gerade eben 2 Promille der Geimpften, die einen Impfdurchbruch haben.
So weit geht keiner der anwesenden Politiker. Aber Markus Söder sieht die Gefahr und trifft zumindest für das Pflegepersonal eine klare Aussage. Eine Aussage, die ganz in die gleiche Richtung zielt wie Frank-Ulrich Montgomery.
In bestimmten Bereichen, wo es wirklich dann am Ende um Leben und Tod geht, und das ist in bestimmten Altenheimen einfach der Fall. Dort wäre ein Fall, wo ich mir das schon einfach vorstellen könnte, weil die Verantwortung an der Stelle einfach höher ist und die Gefährdung und die Schwierigkeiten einfach dramatischer sind.
Also keine allgemeine Impfpflicht.
Also eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, da wäre ich sehr offen dafür.
Fazit, diese vierte Welle ist anders. Es gibt ein Antimittel, das ist die Impfung. Und es gibt eine Alternative zum Lockdown. Und das ist die Impfpflicht. Am besten wäre es, die würde uns nicht der Staat verordnen, sondern wir uns selbst. Vielleicht ist die Antwort ja keine neue Großdemonstration und auch keine neue Bundestagsdebatte, sondern ein intimes Zwiegespräch mit unserer inneren Stimme. Und dabei sei sie eine Stimme der Vernunft. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Thomas de Maizière, ehemaliger Kanzleramtschef von Angela Merkel und CDU-Bundesminister für Inneres und für Verteidigung, spricht über die Mutter aller Reformen, die große Staatsreform.
Ich habe mit Freude gelesen, dass im Sondierungspapier der Ampel steht, man wolle die Verfahren halbieren. Das geht aber nur mit ziemlich harten Eingriffen und ich will gerne hinzufügen, das muss nicht zulasten der Bürgerbeteiligung gehen. Wenn man die Bürger früh beteiligt, wenn man sie digital beteiligt, dann haben wir da sozusagen keinen Demokratieverlust.
Unsere Börsenexpertin Anne Schwed von der Wall Street erklärt, welche Termine für Anleger in dieser Woche wichtig sind. Und Annette Weißbach, unsere Börsenreporterin aus Frankfurt, analysiert den Absturz der BioNTech-Aktie. Und wir freuen uns über das kollektive Nostalgieerlebnis des Wochenendes mit dem Präsidenten der Bunten Republik, Thomas Gottschalk, und seinem Vize Udo Lindenberg. Und dann? Naja, und dann möchte ich Ihnen noch einen Sohn vorstellen, der sich mit seinem weltberühmten Papa misst und dabei gar nicht so schlecht abschneidet. Um nicht zu sagen, ich bin begeistert von diesem Nachwuchstalent. Thomas de Maizière kennt den Maschinenraum des Staates. Er machte CDU-Karriere in Mecklenburg-Vorpommern in Sachsen, unter anderem als Staatssekretär, als Landesfinanzminister und Justizminister war er auch. Später dann war er der Kanzleramtschef von Angela Merkel und gleich zweimal Bundesinnenminister plus einmal Verteidigungsminister. Jetzt ist er aus dem Bundestag gerade ausgeschieden mit 67 Jahren. Aber er ist nur aus dem Bundestag ausgestiegen, nicht aus der politischen Debatte. Er meldet sich hier im Podcast zu Wort mit einem Debattenbeitrag und einem Denkanstoß. Denn er sieht eine Chance. Eine Chance, dass dieser Regierungswechsel mit der Pandemie im Rücken ein guter Zeitpunkt ist, um eine große Staatsreform in die Wege zu leiten oder vielleicht auch sie erstmal zu denken. Eine Generalüberholung eben jenes schon erwähnten Maschinenraumes, der ja mit Gesetzen, mit Behörden und Verwaltungsakten aller Art unser Miteinander als Gesellschaft regelt. Aber in diesem Maschinenraum, da riecht es verdammt nach Öl und nach Papier. Alles wirkt ein wenig festgerostet. Zwei Bücher sind zum Thema neu erschienen. Eines von dem ehemaligen Kohl-Wirtschaftsberater und langjährigen Vorsitzenden des Normenkontrollrates Dr. Johannes Ludewig. Unterzeile Update für Deutschland. Und ein anderes Buch von Nadine Schön und Thomas Heilmann, zwei Bundestagsabgeordnete. Der Titel hier Neustart. Staat mit Doppel-A geschrieben. Ich habe mit Thomas de Maizière ein dichtes, ein klares Gespräch geführt, wo er die Stellschrauben für eine große Staatsreform sieht. Hier die Kurzversion zur Schnellbetankung am frühen Morgen. Und dann am Samstag für Pioneers die komplette Fassung zum vertieften Nachdenken. Einen schönen guten Morgen, Thomas de Maizière.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Unser gemeinsamer Freund hat ein Buch geschrieben, Johannes Ludewig. In dem geht es um den Staat und er fordert eine grundlegende Reform. Er schreibt über viele Jahre, Zitat, des politischen Wegschauens, des Weiter-so und des Nichthandelns ist im Vergleich zu anderen Ländern ein großer Modernisierungsrückstand entstanden. Ich frage jetzt nicht den ehemaligen Innenminister, ob er sich angesprochen fühlt, sondern einfach nur, hat Herr Ludewig recht?
Ja, wir diskutieren sehr viel in der Politik über die Frage, wer was werden soll. Wir diskutieren sehr viel über die Frage, was gemacht werden soll. Aber wir diskutieren viel zu wenig über die Frage, wie es umgesetzt wird. Wir haben etwa über 100 Milliarden Euro im Bundeshaushalt von Mitteln, die nicht abfließen. Wir haben viel längere Verfahren für große Vorhaben als unsere Nachbarn. Der Bund hat noch nie eine große Verwaltungsreform gemacht, anders als die Bundesländer. Und all das zeigt, dass es nötig ist, über diese Frage, ich nenne sie einer großen Staatsreform, jetzt zu reden.
Was ist der dringendste Punkt? Wo würden Sie sagen, sowohl bei der Reform als auch vielleicht bei unserem Gespräch, wo sollen wir beginnen, diese Staatsrechtsreform zu denken?
Wir sind in der Entscheidungsfindung zu langsam. Und das bezieht sich insbesondere auf Bund, Länder. Viele sagen, ja, dann soll der Bund mehr machen. Die Länder sagen, nein, da wird es auch nicht besser. Die Argumente sind nicht ganz falsch, aber die Zusammenarbeit muss ganz anders werden. Wenn man sich jahrelang über Schnittstellen für IT-Systeme zwischen Bundesländern streitet und nicht vorankommt, dann zeigt das, dass es so nicht weitergehen kann. Also die Willensbildung zwischen Bund und Ländern, die muss sich grundlegend ändern.
Bei der Digitalisierung gibt es einen Satz, der taucht auf jeder Konferenz auf, bei Steve Jobs und bei all denen. The Internet wipes out the middleman. Das Internet wischt den Mittelmann weg. Wir sehen das im Einzelhandel. Amazon, das Hochregallager, gewinnt über Tante Emma. Übertragen auf den öffentlichen Dienst ist die Dezentralität, auch damit unsere Föderalität, noch zeitgemäß für diese Digitalisierung.
Ja, ich glaube schon. Amazon hat auch überall Auslieferungslager.
Aber die Entscheidungen, und wir reden ja über Entscheidungswege. Die Entscheidungswege sind sehr, sehr zentral im Internet.
Aber die sind nun mal so föderal, wie sie sind. Aber wir müssen in dem bestehenden System besser werden. Nehmen Sie mal Kfz Zulassungsstelle. Eine der größten Behörden in jedem Landkreis. An sich ist die komplett überflüssig. Man kann ein Kfz anders zulassen heutzutage. Das Problem ist gar nicht mal Verdi, dass die gegen die Schließung der Kfz-Zulassungsstelle sind. Das Problem ist, dass es zwischen der Kommune, dem Land und dem Bund kein verbindliches Entscheidungsverfahren gibt, welches IT-Verfahren genutzt wird, wenn ich mich von Dortmund nach Stuttgart ummelde und mein Kfz ummelden will. Da ist das Problem.
Politische Wille, zum Beispiel die Energiewende zu schaffen, ist groß, es eint eigentlich alle Parteien. Es scheitert bei der Trassenführung dann tatsächlich an was eigentlich? An Verwaltungsverfahren? Da kommen sich verschiedenste Dinge ja in die Quere. Wie entflechtet man das?
An Besitzständen und an zersplitterten Verfahren. Da bin ich mir auch mit Herrn Ludewig einig. Wir haben für jede Art von Eingriff spezielle Verwaltungen organisiert. Für Naturschutz die Naturschutzbehörden, für Denkmalschutz die Denkmalschutzbehörden, für Verkehr die Verkehrsbehörden. Und wenn Sie ein großes Vorhaben haben, wie eine Trasse, eine Energietrasse von Nord nach Süd, dann, die sogar Ländergrenzen überschreitet, dann haben wir ganz viele Behörden, die zuständig sind. Mit unterschiedlichen Rechtsvorschriften, mit unterschiedlichen Verfahrensvorschritten, mit unterschiedlichen Fristen. Und wenn wir dazu kämen, zu sagen, ein Projekt, eine Behörde, kann eine Landesbehörde sein, muss nicht der Bund sein. Eine Entscheidung, dann wäre das ein Riesenfortschritt. Gesetzgeberisch ist das allerdings ziemlich anspruchsvoll, weil man dieses ganze Gestrüpp beenden muss. Ich habe mit Freude gelesen, dass im Sondierungspapier der Ampel steht, man wolle die Verfahren halbieren. Das geht aber nur mit ziemlich harten Eingriffen und ich will gerne hinzufügen, das muss nicht zulasten der Bürgerbeteiligung gehen. Wenn man die Bürger früh beteiligt, wenn man sie digital beteiligt, dann haben wir da sozusagen keinen Demokratieverlust. Aber die Behörden untereinander müssen ganz anders zusammenarbeiten und nicht nebeneinander.
Fallen damit auch Behörden und fällt damit auch Bürokratie weg?
Ja, erstmal in der Umstellung, ja. Ich will auch mal die alte Bundesregierung loben. Es gibt zwei zentrale Gesetzgebungsvorhaben, die dabei eine Rolle spielen. Das sogenannte Online-Zugangsgesetz und das Registermodernisierungsgesetz. Das bedeutet, es sollen die wichtigen, eigentlich alle Behördenleistungen online abgewickelt werden können. Und nach dem Prinzip once only, wenn ich einmal dem Staat sage, ich habe ein Kind bekommen, dann muss der Staat damit umgehen und muss mir Kindergeld anbieten, den Kinderfreibetrag eintragen und vieles andere mehr. Das sind ganz verschiedene Register, die kann man im Backoffice zusammenschalten. Das ist beschlossen, das ist gut. Aber die Umsetzung, die muss schnell geschehen.
Ich wollte gerade sagen, in der Wirklichkeit gibt man gerade in der Corona-Pandemie gefühlt 100-mal im Monat seine persönlichen Daten irgendwo ab, von der Apotheke bis zum Restaurant. Und weil nichts zentralisiert
ist. Und die Umsetzung, Herr Steingart, ist exakt da, wo wir das Gespräch angefangen haben, nämlich bei den Willensbildungsprozessen zwischen Bund und Ländern. Wenn die Bundeskanzlerin sich mit den Ministerpräsidenten trifft, würde man ja denken, irgendwie höher geht's nicht. Und dann sind die Ministerpräsidenten selbst nicht stark genug, das im eigenen Land durchzusetzen. Und dann sind sie noch unterschiedlicher Meinung. Und das geht in Zukunft nicht mehr so weiter.
Ein Schlagwort dieser Tage ist ja das viel diskutierte Digitalministerium. Viele versprechen sich vieles davon. Thomas de Maizière hat dazu eine differenzierte Meinung.
Also wenn das Digitale so alles macht, macht es nichts. Denn alles hat mit Digitalisierung zu tun.
Wir reden von der öffentlichen Verwaltung.
Ja, ich weiß, aber Sie können dem Innenminister, dem werden Sie nie wegnehmen können, die IT des Bundeskriminalamts und dem Gesundheitsminister nicht die digitale Gesundheitskarte. Und dem Finanzminister können Sie nicht wegnehmen, die Steuerung der Finanzbehörden mit den Ländern zusammen. Das ist unrealistisch, auch gar nicht sinnvoll. Dann lassen auch alle die Hände liegen und gucken auf den Digitalminister. Aber die Meta-Ebene zu steuern, die Prozesse mit den Ländern zu steuern, die IT-Verwaltung zu steuern, die Architektur, wie wir besprochen haben, in den Griff zu bekommen und große Investitionsvorhaben nur dann genehmigen zu lassen, wenn der Digitalminister zustimmt. So, solche drei, vier solche Punkte, die wären allerdings sehr sinnvoll.
Das heißt, Sie wären heute, Sie waren ja mal skeptisch bei einem Digitalisierungsministerium. Ihre Skepsis, entnehme ich dem, ist nicht mehr so grundsätzlicher
Art. Mein Vorschlag wäre, zwei Ministerien, und zwar alles, was mit öffentlicher Verwaltung hat, würde ich beim Innenministerium ansiedeln. Dafür können das Innenministerium andere Aufgaben abgeben, etwa Bau, das ist zu groß geworden. Und alles, was mit Wirtschaft und diesen Dingen zu tun hat, Start-ups, diese Finanzierungsregeln, all das würde ich im Wirtschaftsministerium ansiedeln, mit einer starken koordinierenden Rolle im Kanzleramt. Und so schien mir das besser zu sein als ein Digitalministerium, was 2 Jahre braucht, bis es arbeitsfähig ist. Aber nicht so viele, wie wir jetzt haben.
Die große Staatsreform braucht einen Architekten. Sie wird nicht aus sich selbst heraus passieren können. Wir haben immer wieder in der Geschichte der Bundesrepublik, dass auch Anstöße nicht von oberster Stelle, sondern aus dem Mittelbau, Egon Bahr, die Entspannungspolitik, der Architekt dafür. Aber auch Peter Hartz und die Reform der Sozialstaatlichkeit unter Gerhard Schröder. Wie kann das in diesem Fall aussehen? Wo würden Sie einer neuen Regierung raten? Wo setzt ihr den Hebel, den Druckpunkt und die Personalie vielleicht auch an?
Ich habe schon gesagt, bei der Digitalisierung und der Krisenresilienz, ich muss mal sagen, ich habe ja selber auch viele Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheitsarchitektur gemacht als Innenminister. Einiges ist umgesetzt, nicht genug, aber einiges schon. Meine Erfahrung ist, die größten Widerstände gibt es eher bei meiner Partei, der Union und bei den Sozialdemokraten. Und die innovativsten in dem Feld sind die Grünen und die FDP. Liegt vielleicht auch daran, dass es gibt keinen Grünen oder FDP-Innenminister bisher in den Ländern, vielleicht weil sie nicht wollten, vielleicht weil sie nicht durften. Auch bei den Finanzministern ist Baden-Württemberg jetzt mal anders, aber so und.
Gerhard Baum ist lange her.
Ja, der war vielleicht auch in der Frage, in den Bürgerrechte war er stark, aber jetzt nicht in der Frage sozusagen innovativer Verwaltung. Also meine Hoffnung ist in den Koalitionsverhandlungen, die jetzt stehen, dass die Treiber da die Grünen und die FDP sind. Da die Ideen herkommen, die Sozialdemokratie in Anführungsstrichen muss dann mitmachen, meine Partei muss dann über den Bundesrat auch mitmachen. Und wenn dann 1, 2 Treiber, 3 Treiber, viel mehr wird man da nicht brauchen, in so einer Verwaltung dazukommen, in so einer Regierung, dann kann es was werden.
Ordnen Sie unser Thema nochmal ein in die Gesamtschau aller politischen Themen. Welche Priorität hat das? Ist das eine Königsdisziplin? Ist das eine Sleeping Beauty, ein verkanntes Thema von vielen Politikern? Ist das womöglich sozusagen die Mutter aller Lösungen, die Staatsreform?
Ja, es ist ein verkanntes Thema. Es ist Schwarzbrot der Politik und Toast mit Nutella schmeckt vielen besser als Schwarzbrot mit rote Beete. Aber
wohl wahr.
Aber es ist gesünder und es ist jetzt notwendig. Und jetzt ist die Zeit. Jetzt kann man das machen, ohne die Lebensleistung von irgendwem anzugreifen. Und viele der Vorhaben, die Ampel jetzt vorhat, egal wie ich zu denen in der Sache stehe, werden nur dann gelingen, wenn das geschieht. Also die Mutter aller Reformen ist in der Tat eine große Staatsreform.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Herr de Maizière.
Gerne.
Wie gesagt, am Samstag mehr. De Maizière ist eine Stimme, die jeder, der sich mit dem Thema Staatsreform befasst, ernst nehmen sollte. Denn man kennt die Probleme nicht nur vom Hörensagen. Nein, er hat gewissermaßen sein ganzes Berufsleben in ihnen gelebt. Am Wochenende feierte Margot Friedländer ihren 100. Geburtstag. Sie ist eine der letzten Überlebenden des Holocaust. 1943 wird ihr jüngerer Bruder Ralf von der Gestapo verhaftet. Die Mutter stellt sich daraufhin freiwillig. Sie möchte dem Sohn in die Gefangenschaft folgen, um ihm beizustehen. Beide werden in Auschwitz schließlich ermordet. Der Tochter hinterließ die Mutter eine schriftliche Botschaft, die Margot dann mit in die Illegalität nahm. Versuche, dein Leben zu machen, stand da geschrieben. Die 21-Jährige taucht unter, wird aber 1944 doch noch enttarnt und in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Als einziges Familienmitglied überlebt sie den Terror der Nationalsozialisten. Ich habe vor ungefähr 2,5 Jahren mit Margot Friedländer mich in ihrer Westberliner Seniorenresidenz getroffen und mit ihr ein langes, ein intensives, ein berührendes Gespräch geführt. Daraus ist ein Podcast entstanden, den ich Ihnen heute Morgen ans Herz legen möchte. Aufwendig produziert, unser gemeinsamer Dialog wird immer wieder sensibel mit Musik und selbst vorgetragenen Passagen aus Ihrem biografischen Hörbuch verwoben. wie beispielsweise hier, als sie von ihrem Alltag in Theresienstadt erzählt.
Mein Zimmer teilte ich mir mit etwa einem Dutzend anderer Frauen. Die Betten waren roh gezimmerte Holzgestelle mit etwas Stroh darin. Am Kopfende jedes Bettes war ein Holzbrett angebracht. Darauf stand ein Essnapf aus Blech, dazu eine Blechtasse, die auch als Zahnputzbecher diente. Essen, darum drehte sich alles. Alle hungerten. Jederzeit konnte über unser Leben oder über unseren Tod entschieden werden. Das war schlimmer als der Hunger. Theresienstadt war schrecklich, aber noch schrecklicher war die Vorstellung, es verlassen zu müssen, in Richtung Osten, aus dem niemand zurückkehrte.
Bitte erzählen Sie, was waren Ihre Gedanken damals? Was ging in Ihnen vor?
Ich muss Ihnen sagen, dass ich mir nicht viel Gedanken gemacht habe über irgendetwas, sondern nur versucht habe, das zu machen, um den Tag zu überleben. Mit dem wenigen Essen, das wir bekommen haben, und auch der Kälte, dann dieser Winter, ich habe mich dem Lager sozusagen unterworfen, was gebraucht wurde, wird gemacht. Es kommt nur auf eins an, den Tag zu überleben. Wie kann man diese Erfahrungen jemals vergessen?
Ich möchte Sie einladen, diesen Sonderpodcast, den wir zum 100. Geburtstag von Margot Friedländer noch einmal neu aufgelegt haben, zu hören. Sie finden ihn ab sofort in unserer Pioneer-Podcast-App und auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut man heute nicht nur auf die Inflationsrate, sondern auch auf PayPal und auf Coinbase. Mehr dazu weiß meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Worauf werden die Anleger in dieser Woche, Anne, besonders achten?
Einen besonderen Blick werden die Anleger diese Woche auf den Konsumentenpreisindex von Oktober werfen. Die Inflation ist gerade mit Blick auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank ein wichtiger Indikator. Letzte Woche hat die Fed ja schon angekündigt, noch in diesem Monat anzufangen, die Anleihekäufe zu reduzieren. Jetzt ist also die große Frage, wann es dann wohl die erste Erhöhung der Zinsen geben wird. Diese Woche gibt es außerdem wieder spannende Quartalszahlen, unter anderem von PayPal, Coinbase, Disney und Beyond Meat. Gerade PayPal und Coinbase könnten von dem jüngsten Run der Kryptowährungen profitieren. PayPal bietet seinen Kunden in den USA ja schon seit einem Jahr die Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen. Seit August gibt es diesen Service auch in Großbritannien. Coinbase ist selbst erst seit April an der Börse und der Kurs hat seither eine Achterbahnfahrt hingelegt, die man schon fast mit den Kryptowährungen selbst vergleichen kann. Coinbase erlaubt übrigens seit dem Wochenende Anlegern aus New York, die derzeit gehypte Währung Shiba Inu zu kaufen. Das dürfte den Anlegern hier gut gefallen. Und wo wir es auch gerade schon von News vom Wochenende haben, da gibt es drei Nachrichten, die die Anleger hier heute an der Wall Street verarbeiten werden. Zum einen hat der Kongress Freitagnacht nach langem Hin und Her das 1,2 Billionen Infrastrukturpaket beschlossen. Außerdem gab es am Samstag Zahlen von Warren Buffetts Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway. Und Elon Musk hat seine Twitter-Follower abstimmen lassen, ob er 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen soll.
Ja, und diese Abstimmung erzielte ein höchst knappes Ergebnis. Nur 58% waren für einen Verkauf von 10% seiner Tesla-Aktien. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Danke, Anne, für diesen Überblick. Und damit gehen wir direkt nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
BioNTech, lange Zeit der Liebling der Anleger, ist ziemlich abgestürzt und zwar um knapp 18%. Was genau ist da los?
Ja, in der Tat ging die BioNTech-Aktie ordentlich in den Keller am Freitag. Sie sind jetzt auf dem tiefsten Stand seit Juli diesen Jahres gefallen. Aber nicht nur BioNTech, sondern die anderen Impfstoffhersteller auch. Und der Grund dahinter ist, dass der BioNTech-Partner Pfizer eine Pille wohl an den Markt bringt, also ein Medikament, das die Gefahr eines Krankenhausaufenthaltes mit einer Corona-Infektion um 89% reduzieren könnte. Pfizer-Aktien sind daraufhin stark gestiegen, ein Plus von 11%. Und natürlich ist das negativ für Impfstoffhersteller. Denn wenn man ein Medikament hat, was gegen Corona wirkt, dann werden sich nicht mehr so viele Leute impfen. Analysten sehen das allerdings noch immer sehr verhalten. Die denken, dass BioNTech immer noch sehr stark aufgestellt ist. Gerade der Impfstoff des Unternehmens ist immer noch der am meisten gefragteste weltweit. Am Dienstag wird BioNTech Zahlen vorlegen und hier wird auch erwartet, dass die Umsatzprognose nach oben geschraubt wird.
Heute Morgen erscheint ja auch wieder eine neue Folge des Investment Briefings von dir und von Arne Schwedt aus New York. Welche Themen werdet ihr an diesem Morgen besprechen?
Wir machen einen Rundumschlag. Wir schauen uns an, wie die Märkte gelaufen sind. Stichwort Rekordstände, sowohl in Amerika, aber auch was wir in Amerika für Zahlen bekommen haben übers Wochenende, unter anderem von Berkshire Hathaway, dem Unternehmen von Warren Buffett. Wir wagen aber auch einen Ausblick auf den heutigen Tag und die Woche. Und last but not least schauen wir uns auch den indischen Aktienmarkt an, denn es ist nämlich der Best Performer year to date, zumindest was die großen Märkte anbelangt.
Vielen Dank, Annette, und bis morgen früh.
Danke, Gabor, und bis morgen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Jubiläumsausgabe der Fernsehsendung Wetten, dass am Samstagabend mit unglaublichen 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die Fernsehnation Deutschland mal wieder vereint hat. Vor 10 Jahren verabschiedete sich Thomas Gottschalk mit seiner letzten Wetten-Dass-Ausgabe. Und jetzt, zum 40-jährigen Jubiläum des Fernsehklassikers, holte er die Sendung zurück ins deutsche Fernsehen, dahin, wo sie hingehört. Nach dem Motto, möglichst alles wie früher, wurde auch Michelle Hunziker als Co-Moderatorin wieder in Szene gesetzt und die Superstars reihten sich auf dem legendären Wettsofa nebeneinander auf. Das halbe ABBA-Team war da, der Erfinder von Wetten, dass Frank Elsner. Und für die jüngere Zielgruppe erschienen Joko und Klaas. Und für alle zusammen machte sich Helene Fischer auf den Weg.
Und natürlich, ja, guck mal.
Hallo,
Michelle, Helene, Helene, Michelle.
Wiederzusehen. Hallo.
Achtet bitte darauf, dass ich in die Mitte komme.
Natürlich. Lieber Thomas.
Dankeschön.
Gottschalks kleine Anzüglichkeiten und auch die Wettideen, alles ganz wie früher. Die gute alte Wetten, das Bandbreite, Wett und Uno sortierte fleißig Müll. Der 8-jährige Emil löste kopfüber hangelnd seinen Fahrschein und bei der finalen Wette kam es dann zum absoluten Wettklassiker. Eine Baggerwette, bei der allerdings Baggerfahrer Andi Stolz kläglich an den zu fangenden Frisbee-Scheiben scheiterte. Und immer mit dabei Gottschalks berühmtes Mantra vor jeder Wette.
Top, die Wette gilt.
Als persönlicher Wunschgast von Gottschalk trat dann gegen Ende der Sendung Udo Lindenberg aus Hamburg auf und wünschte sich von Gottschalk weitere Wetten-Dass-Ausgaben.
Gratuliere, Thomas, zu Wetten-Dass. Ich finde, es sollte auch weitergehen. Eine geile Sendung.
Bei dieser Einschaltquote war die Sendung nicht nur für Thomas Gottschalk ein erfolgreicher Abend, sondern auch für das altehrwürdige ZDF. Und die polarisierte Nation Deutschland, die hat das getan, was ihr gut tut. Sie pausierte. Fehlte nur noch, dass unser Ex-Bundespräsident Johannes Rau aus dem Politikerhimmel gesprochen hätte, sein berühmtes Versöhnen statt Spalten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass wir so lange warten mussten, bis wieder mal eine neue Platte von Art Garfunkel erscheint. Paul Simon und Art Garfunkel waren in den 70er Jahren absolute Weltstars. Seit ihrer Trennung, das war im Jahr 1969, traten sie nur noch hier und da gemeinsam auf. Aber jetzt gibt es eine neue Platte von Art Garfunkel, und zwar von Art Garfunkel Junior. Der Sohn des Sängers widmet diese CD seinem Vater zum 80. Geburtstag. Und das Besondere an diesem Album, Art Garfunkel Junior nahm sich die alten Hits von Simon & Garfunkel vor. Er interpretierte sie neu und sang sie zusammen, Vorsicht, jetzt kommt's, zusammen mit Schlagerstars wie Marianne Rosenberg auf Deutsch ein. Aus Bright Eyes wurde dann Wie du.
Ich hatte mein Zuhause, war zufrieden mit mir. Da kamst du und hast mir von dir erzählt und von deiner Welt.
Woher der junge Garfunkel so gut Deutsch sprechen kann? Naja, nach seinem Highschool-Abschluss reiste er nach Europa und entwickelte dann in unseren Breiten eine große Begeisterung für den deutschen Schlager. Zusammen mit Bernhard Brink nahm er sich Crying in the Rain vor, woraus dann dieser Song entstand, Du sollst die Tränen niemals sehen.
Ich fang zu begreifen an, dass nur die Zeit die Sehnsucht auslöschen kann. Der Regen wird schwer.
Ein Lied auf diesem Album, das hat der Junge zusammen mit seinem Vater aufgenommen. Auf Deutsch und auch auf Englisch. Zur Erinnerung, so klang das Lied im Original. Paul Simon und Art Garfunkel, zwei Jahrhundertkünstler.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Und so klingen Vater und Sohn. The Sound of Silence, anrührend, wenn der Vater mit dem Sohne so großartig und so harmonisch klingt.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
Ich wünsche Ihnen ebenfalls einen harmonischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Und in den Brunnen fällt ein Stein, wann wird er jemals unten sein? Unser Leben ist ein fremdes Tier. Manche fragen sich, was soll